Die Grenzen der Malerei. Es gibt sehr feinsinnige Kunstfreunde, die durchaus nicht allem Neuen abhold sind und die dennoch den neueren Bestrebungen in der Malerei scharf ablehnend gegenüberstehen. Man kann das wohl begreifen, denn was bis jetzt an Resultaten vorliegt, ist zwar reich an einzelnen guten Ansätzen, aber das meiste Gute erstickt fast im üppigen Unkraut abstruser Gebilde, deren wilde Geste oder idiotenhafte naiv sein wollende Grimasse wahrlich jedem geläuterten Geschmack ein gelindes Grausen abnötigen muss. Es geht eben hier wie überall, wer Kulturwerte schaffen will, muss selbst ein gerüttelt Maß hoher Kultur in sich tragen, und die, von denen man solches behaupten darf, sind und waren zu allen Zeiten selten. Wenn aber die wirklich wertvollen Stilelemente, die bereits da und dort zu ersehen sind, zu einem neuen Stil in der Malerei ausreifen sollen, dann darf der Kunstfreund, für den doch alle Kunst geschaffen wird, trotz aller wohlbegründeten Abneigung gegen das mitunterlaufende Chaotische, seine Mitarbeit nicht versagen. Diese Mitarbeit aber verlangt in erster Linie eine vorurteilslose, willige Einstellung des eigenen Einfühlungsvermögens gegenüber dem neuen und auf den ersten Blick befremdenden Formen. Man darf sich, will man zu einem sicheren Urteil kommen, nicht selbst den Weg dazu versperren durch theoretische Erwägungen, die von ganz andersartigen Strebensäußerungen im Reiche der Kunst ihre Sanktion empfangen. Unsagbar viel ist zu allen Zeiten darüber geschrieben worden, was die Malerei als höchste Kunst sein soll, sein kann und sein darf. Künstler stellten die Forderungen, die ihr eigener Genius an sie stellte, als allgemeingültige Normen auf, und gelehrte Kunstfreunde suchten das, was sie selbst am stärksten beeindruckte, mit allem psychologischen und philosophischen Apparat emporzuschrauben, damit es den kommenden Zeiten als hohes Vorbild leuchte. Aber das Schaffen müssen echter Künstler spottet aller gut gemeinten Ermahnungen, spottet des grimmigsten Tadels und der überschwänglichsten Lobeserhebung, weil jeder wirklich berufene starke Künstler allen Theorien entrückt, stets wieder nur nach den ihm innewohnenden Gesetzen allein gestalten kann. Sein Werk dient dann vielleicht zum Ausgangspunkt für eine neue Theorie, die ebenso wenig auf allgemeine Gültigkeit Anspruch hat wie die früheren Theorien. Selten nur macht sich der Kunstfreund klar, welcher Kunsttheorie seine Liebe zur Kunst und sein Urteil unterworfen ist. In den meisten Fällen sind seine Kunstforderungen hergeleitet von einem Sammelbecken aller erdenklichen Kunsttheorien, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden und deren tatsächliche Befolgung durch schaffende Künstler stets nur eine matte und kraftlose Epigonenkunst zutage förderte. Er hat vielleicht viele große Museen alter Kunst durchwandert, viele der modernen Ausstellungen gesehen und allerhand kunstgeschichtliche Studien hinter sich, so dass er sich nur allzu gerne ein gewisses Kunstverständnis zutraut und es auch vielleicht in gewissem Maße besitzt. Nun ist aber Kunst etwas Lebendiges, etwas, das in stetem Wandel seiner Formen begriffen ist, so dass man auf das bekannte Wort Nietzsches anspielend wohl sagen könnte, nur wer sich wandelt, ist mit ihr verwandt. Nur wer sich in seinem Einfühlungsvermögen stets wandlungsfähig zu erhalten weiß, tritt in ein inneres, lebendiges Verhältnis zur Kunst. Der in seine, ihm von außen her überkommene Kunsttheorie verrannte Eigensinnige wird es dagegen dulden müssen, dass die Kunst lächelnd ihre Bahn weiterschreitet, ob er sie nun erkennen mag oder nicht. Das Gebiet der freien Kunst lässt sich nicht mit Staketenzäunen abgrenzen und seine Straßen sperren keine Schlagbäume. Die sich vermessentlich berufen dünkten, seine Ausdehnung bestimmen zu dürfen, glaubten noch zu allen Zeiten, die Kunst überschreite ihr eigenes Gebiet, wenn sie sich nicht an jene Grenzlinien kehrte, die diese neunmal Klugen ihr fürsorglich gezogen hatten. So spricht man denn auch jetzt noch, gelassen und von keinem Zweifel beirrt, zuweilen den Satz aus, das Bestreben der neueren Malerei sei eine Überschreitung der Grenzen dieser Kunst. Wenn man aber auch wahrlich nicht in Verlegenheit gerät, sobald man ernstlich nach kritischen Waffen sucht, um die heute aller Wege allerneueste Malerei zu bekämpfen, wenn auch Expressionismus und Kubismus keineswegs so unangreifbar sind, wie ihre Anhänger in schöner Begeisterung glauben, so ist doch gerade der Vorwurf der Grenzüberschreitung diesen Richtungen gegenüber eine recht ungeeignete Waffe, denn sie fliegt unfehlbar zurück wie ein Bumerang, aber durchaus nicht in die Hände dessen, der sie geworfen hat. Abgesehen davon, dass man nur im Banne einer bestimmten Ästhetik diesen Vorwurf als Tadel auffassen kann, dass er aber ebenso wohl, ich erinnere hier nur an die Entwicklung der Musik seit Beethoven, von anderen Standpunkt her gesehen höchstes Lob in sich schließt, ist ja gerade die puritanisch strengste Selbstbeschränkung auf das allerengste Gebiet malerischer Ausdrucksmittel, das Kennzeichen der neueren Malerei. Gerade weil sie in der bisherigen Auffassung der Kunst, des Malens, eine Menge von Kunstmitteln in Anwendung sahen, die im allerstrengsten Sinne nicht mehr den Wirkungsmitteln zuzurechnen sind, über die nur der Maler allein verfügt, sehen sich ja die Neueren veranlasst, nach Wegen zu suchen, auf denen sie sich im engsten Gebiet ihrer Kunst bleibend dennoch aussprechen können. Sie erstreben ja nichts Geringeres, als die absolute Malerei zu schaffen. Ihr Bild soll ein Gebilde sein, frei von jeder Tendenz der Naturnachahmung, soll nur durch sich selbst, durch seine freien Farben und Formen zu der Seele des Betrachters sprechen. Man kann die Grenzen der Malerei schlechthin nicht enger ziehen, denn die Kunstmittel, mit denen es die Malerei unter allen Künsten allein zu tun hat, sind verschieden geformte Farbflecken, die, wenn das Gebilde überhaupt zur Kunst zu zählen sein soll, in gewisse rhythmische Verhältnisse zueinander gebracht werden müssen. Dass man diese Farbflecken auch so gestalten kann, dass durch ihre Anordnung auf der Netzhaut des beschauenden Auges ähnliche Eindrücke hervorgerufen werden, wie wir sie vom Sehen der Dinge in der Außenwelt her gewohnt sind, ist eine Sache für sich und gehört in das Gebiet der möglichen Anwendungsarten der primären Kunstmittel des Malers. Schließlich kann man ja auch Farbflecken ohne jede Gesetzmäßigkeit nebeneinander setzen oder ihre Anordnung wie bei gewissen Batikstoffen dem Zufall überlassen und nur durch geschmackvolle Auswahl der Farbtöne nachhelfen. Den allerstrengsten Vertretern gewisser neueren Richtungen in der Malerei erscheint nun jede Anwendungsart der primären Mittel des Malers unrein und kunsthemmend, bei der das Endresultat noch etwas anderes aussagen will, als was sich allein durch die rhythmische Verteilung und gegenseitige Beziehung der Farbflecken und ihrer Formen aussagen lässt. Die weniger strengen lassen wohl Reminiszenzen an die Dinge der greifbaren Welt noch zu, jedoch nur in einer Umformung, die aus den Gesetzen der primären Mittel und ihrer Ausdrucksfähigkeiten an sich hergeleitet wird. Es liegt eine zwingende Logik in diesen Reinigungsbestrebungen, mag man die Art, wie sie der Einzelne auffasst, erfreulich finden oder nicht. Und dieser Logik unterliegen die meisten der jungen Maler unserer Tage, so dass sie sich scharenweise den neuen Richtungen zuwenden. Diese Reformer sind es, die von ihrem Standpunkt aus mit vollem Recht fast aller seitherigen Malerei Grenzüberschreitung vorwerfen können. Demgegenüber bleibt nun aber die Frage offen, ob wir uns nicht eines unschätzbaren Reichtums in freiwilliger Askese begeben, wenn wir auf allen Sinnenreiz der Außenwelt verzichten und uns nur in den engen Grenzen der ureigensten Mittel einer Kunst bewegend, nichts als lediglich abstrakt formalen Ausdruck geben wollen. Sollen wir uns denn wirklich nur auf ein Gestikulieren und auf eine Kunst, die nur das aussprechen kann, was ihre Mittel an sich schon erschöpfen, beschränken, oder wird es nicht höher führen, wenn wir unsere Mittel dazu erziehen, uns in allen ihren möglichen Anwendungsarten zu dienen, auch wenn strengstens dabei vermieden werden muss, sie zu vergewaltigen? Ist es dem Maler möglich, seine primären Mittel, die verschieden geformten Farbflecken, in rhythmische Beziehungen zu setzen, was das erste Grunderfordernis des Kunstwerkes ausmacht, und kann er, ohne diese rhythmische Gestaltung zu gefährden, darüber hinaus auch andere Seiten in der Seele des Beschauers durch subtilere Verwendung seiner Mittel zum Erklingen bringen, so ruft er zweifellos eine Verstärkung des Erlebens wach, ohne den zugewiesenen Bereich seiner Kunstmittel verlassen zu müssen und ohne Anleihen in fremdem Gebiet. Die Mitwirkung dieser nicht mit den primären Mitteln seiner Kunst erreichbaren Vorstellungen darf nur nicht auf Kosten der Kunstgestaltung durch ein Umgehen ihrer Gesetze erschlichen werden, darf nicht etwa nur dazu dienen, das mangelhafte Beherrschen der primären Mittel zu verschleiern. Jedes wahre Kunstwerk entsteht in einem seelischen Zentrum, in dem durchaus keine scharfe Scheidung der einzelnen Kunstarten getroffen ist. Erst zur Mitteilung bedarf der Künstler gesonderter Mittel in der Außenwelt. Der Ring aber schließt sich, indem das so entstandene Werk vom Genießenden wieder in dem gleichen seelischen Zentrum empfunden wird, aus dem es in der Seele des Schaffenden hervorging. So dürfte also der eigentliche bleibende Wert, den die neueren Bestrebungen auf dem Gebiete der Malerei zu erlangen fähig sind, nicht dort liegen, wohin die Verfechter dieser Bestrebungen suchen. Was diese Künstler, soweit es sich um berufene Schöpfer handelt, mit elementarer Gewalt in neue Bahnen zwingt, ist nichts anderes als jene Urgewalt der Seele, die sich uns in dafür eigens geschaffenen Gebilden als Kunst offenbaren will, aber die im Laufe der Jahrhunderte erwachsenen Darstellungsformen durch allzu große Überfeinerung kraftlos geworden findet und sie nun zurückschneidet, wenn es sein muss, bis auf den Stamm, damit neue, kräftigere Äste, vollere Blüten und reichere Früchte sich bilden können. Wir haben also von den neueren Richtungen in der Malerei zwar keine neue Kunst, wohl aber reinere und stärkere Ausdrucksmittel zu erwarten und weiterhin neue Symbole, die man zwar erst deuten lernen muss, die aber weit über den engen Bezirk der primären Mittel der Malerei hinausführen werden, als Bildzeichen der Seele. Man rede uns daher nicht ein, dass ein vom Gärtner zurückgeschnittener Obstbaum der Inbegriff aller Schönheit sei. Aber man werte diesen Baum auch deshalb nicht etwa gering, sondern warte erst die Entwicklung seiner neuen, stärkeren Triebe ab, warte, bis der Frühling Blüten bringt und der Sommer schließlich reife Früchte zeitigt.